Hallo.
Ich gehe gerade zu Fuß ins Büro. Wir haben ja alle unsere Homeoffices verlassen. Ziemlich viel los auf den Straßen Wiens. Auch viele Radfahrer sieht man. Da kommt gerade eine Straßenbahn vorbei. Ziemlich viel los eigentlich. Ich habe geglaubt, in den öffentlichen Verkehrsmitteln ist jetzt kaum was los. Ja, die Corona-Krise hat unser Mobilitätsverhalten ziemlich verändert und eigentlich sollten wir da ein bisschen genauer drüber sprechen. Mit Expertinnen natürlich. Ich bin sowieso gleich im Büro. Kurz die Tür aufsperren. Ich melde mich gleich wieder. Bin gleich wieder da. Hallo und herzlich willkommen bei Peter Tschuhl, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Die vierte Folge der zweiten Staffel steht am Programm. Und wir sprechen heute darüber, wie die Corona-Krise unser Mobilitätsverhalten verändert hat und noch verändern wird. Auch ohne Corona-Krise. Auf unserer Reise in Richtung Klimaneutralität ist der Verkehrssektor in den letzten Jahren zu einem Sorgenkind herangewachsen. Es ist nämlich jener Bereich, in dem es in den letzten Jahren durchwegs den größten Anstieg an Emissionen gegeben hat. Ein Plus von 75% seit 1990. Im selben Zeitraum sind die Emissionen der Industrie um 11% gestiegen, die des Energiesektors um 28% gesunken. Und diese Emissionen sind nicht einfach loszuwerden. Es reicht nicht einfach, ein paar große Kraftwerke stillzulegen oder gegen erneuerbare Erzeugungsformen auszutauschen. Es reicht auch nicht, einfach einen Prozess in der Industrie anstatt mit Erdgas, mit erneuerbarem Gas zu betreiben. Das Wort einfach da natürlich unter Anführungszeichen gesetzt, weil doch das ist eine große Herausforderung. Aber in Österreich gibt es aktuell 5 Millionen Pkw und die werden nahezu zu 100% mit Diesel oder Benzin betrieben. 5 Millionen kleine Entscheidungen also, die notwendig sind, um den privaten Verkehr in Österreich in eine klimafreundliche Richtung zu lenken. Österreich schnürt gerade ein Konjunkturpaket, um auch Österreichs Wirtschaft und Beschäftigten aus der Corona-Krise zu helfen. Und diese Konjunkturpakete bieten natürlich auch eine große Chance, strukturellen Veränderungen im Verkehrssektor auf die Beine zu helfen. Und darüber wollen wir unter anderem heute sprechen. Außerdem wollen wir erfahren, wie sich unser Mobilitätsverhalten seit März 2020 verändert hat, als die Corona-bedingte Gesundheitskrise in Österreich voll angekommen ist. Und wie es weitergehen wird im Verkehrsbereich. Ich bin Christoph Dollner-Gruber und bei mir sind zwei Kollegen aus der Energieagentur, genauer gesagt zwei unserer Mobilitätsexpertinnen, Christoph Link und Monika Wagner. Wir sind im 15. Bezirk im Besprechungsraum der Energieagentur und sitzen uns nach einigen Folgen, die wir jetzt online aufnehmen haben müssen, wieder gegenüber. Lieber Christoph, liebe Monika, herzlich willkommen. Bitte stellt euch unseren Hörerinnen kurz vor. Monika, vielleicht beginnst du.
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Monika Wagner. Ich bin seit 2017 an der Österreichischen Energieagentur und beschäftige mich mit den Themen Mobilität und Raumplanung. War vorher an der TU Wien und finde es ganz besonders spannend, auch zu sehen, was sich jetzt in der letzten Zeit so getan hat.
Danke, herzlich willkommen. Christoph, magst du uns kurz verraten, wer du bist und was du bei uns in der Energieagentur machst?
Hallo, Christoph Link mein Name. Ich bilde mit der Monika zusammen ein Stück weit das Mobilitätsteam der Österreichischen Energieagentur. Wir erstellen im Wesentlichen Studien für Forschungsprojekte durch zu energetischen und verhaltensbezogenen Aspekten der Mobilitätswende, der Umstellung des Mobilitätssystems in Hinsicht auf ein umweltfreundlicheres, nachhaltigeres Mobilitätssystem und habe da gerade einen ausgeprägten Fokus auf betriebliches Mobilitätsmanagement, auf Maßnahmen, die Unternehmen setzen können, um die Treibhausgasemissionen ihrer Mobilität, ihrer Güterbeförderung, ihrer Mitarbeitermobilität zu reduzieren.
Herzlich willkommen auch dir, Christoph. Die Corona-Krise hat so einiges verändert, besonders stark aber unser Mobilitätsverhalten. Und dieses Thema wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Was ist da passiert?
Ich denke, dass sehr, sehr viel passiert ist. Man kennt es ja aus seinem persönlichen Leben. Fast alle Personen haben eine eingeschränkte Mobilität. Wenn wir während der Krise gehabt, wenn wir das systemisch mal anschauen, dann ist Verkehr natürlich ein abgeleiteter Bedarf. Es gibt sehr wenige Mobilitätsphänomene, die ein Selbstzweck sind. Eine Fahrradtour beispielsweise oder eine Kreuzfahrt, da ist die Mobilität eigentlich der Zweck der Reise. In der Regel führen wir Wege durch, Unternehmen führen Wege durch, Privatpersonen führen Wege durch, um am Ziel eine bestimmte Tätigkeit auszuüben, um einkaufen zu gehen, um sich zu bilden, um soziale Kontakte zu pflegen, für die Arbeit und so weiter. Und in der Krise sind ja einfach sehr viele dieser Tätigkeiten nicht möglich gewesen, beziehungsweise sind von zu Hause aus erledigt worden. Es waren viele Leute in Kurzarbeit, es waren viele Leute im Homeoffice, die Schulen waren geschlossen, die Kindergärten waren geschlossen, die Geschäfte waren teilweise geschlossen, alles außerhalb von Drogerien und Lebensmittelhandel im Wesentlichen. Was bedeutet, dass es einfach wenige Gründe gab, das Haus zu verlassen, die Wohnung zu verlassen. Leute sind zu Hause geblieben und wenn sie unterwegs waren, dann haben sie andere Verkehrsmittel verwendet.
Monika, du hast dir ein paar Details dazu angeschaut. Google hat da Bewegungsmuster rausgegeben, gell?
Richtig. Google hat zwei wesentliche Dinge publiziert. Das eine ist die Routenabfrage bei den Google Maps beispielsweise, also beim Routenplaner, hat deutlich zugenommen. Und was ganz spannend ist, Google hat auch einen Mobility Report oder gibt jetzt regelmäßig einen Mobility Report heraus, veröffentlicht das. Und zwar nämlich für 130 Ländern. Und da kann man aufgrund der Standortdaten der Google-Nutzer sehen, wie das Personenaufkommen sich verändert hat. Das wird gegliedert nach Zielort, also wo wollte ich hin, also bin ich in einem Restaurant oder in einer Apotheke, und das wird für uns in Österreich auch nach Bundesland aufgedröselt. Ganz spannend. Also die generelle Tendenz, die man gesehen hat, Ende Mai 2020 haben alle westlichen Länder wieder etwa so um die 60% des Personenaufkommens von vor der Krise wieder verzeichnet. In Österreich gab es den stärksten Rückgang Anfang April 2020 und das vor allem bei den Besuchen in Restaurants, Cafés, bei öffentlichen Verkehrsmitteln und bei den Personen, die an ihren Arbeitsplätzen sind. Und dort war es zum Beispiel mit minus 80% Personenaufkommen. Ende Mai 2020 wurde im ÖV noch immer ein Minus verzeichnet, allerdings nicht mehr so hoch, und zwar nämlich 37% im Vergleich zu einer Phase vor Corona. Und an den Arbeitsplätzen waren es dann auch nur noch 29%. In Restaurants, Cafés und so weiter waren es dann nur noch 22% Minus beim Personenaufkommen.
Weil die dann auch wieder aufgesperrt haben.
Richtig. Es gab natürlich auch mehr Nachfrage zum Teil, und zwar nämlich dort, wo es um Freizeitaktivitäten beispielsweise geht. Also die Leute waren ja zu Hause eingesperrt im weitesten Sinne, sollten ja nicht hinausgehen, außer eben sich zu bewegen. Und in Parks beispielsweise, sehr stark schwankend natürlich, gab es aber zwischenzeitlich immer wieder ein Plus von bis zu 80%. Etwa Mitte Mai 2020 war da der Peak zu verzeichnen. Interessant auch der Vergleich zu den Daten der Bewegungsprofile aus Schweden. Da sind ja ganz andere Maßnahmen gesetzt, oder es ist ein anderer Weg gegangen worden bei den Maßnahmen. Und im Grunde aber haben wir ungefähr denselben Effekt verzeichnet, der vielleicht nicht ganz so deutlich beim Rückgang war. Also der Rückgang beim Personenaufkommen war jetzt nicht ganz so ausgeprägt. Etwa in Restaurants wurden bis zu minus 40% verzeichnet. Ende Mai 2020 sind die Schweden wieder auf demselben Niveau wie vor der Krise in diesem Bereich. Beim ÖV beispielsweise schwankten die Schweden immer so zwischen minus 20 und minus 40%. Und beim Personenaufkommen am Arbeitsplatz schwankten sie zwischen 30 und minus 10%.
Das heißt, in Österreich sind mehr Leute in den Park gegangen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Wetter zu Zeiten des Lockdowns wirklich gut war. Aber natürlich, wir waren viel zu Hause, haben uns weniger fortbewegt. Christoph, wie hat sich das auf die einzelnen Mobilitätsformen ausgewirkt? Mhm. Flugverkehr, Öffis, Pkw, Radverkehr, Sharing-Systeme. Kannst du uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Genau. Es gab stark unterschiedliche Wirkungen auf die einzelnen Verkehrsmittel. Was ganz evident ist, ist, dass der Flugverkehr im Wesentlichen eingebrochen ist. Wir haben Zahlen vom Flughafen in Frankfurt, dass die Anzahl der Passagiere um 95%, das muss man sich überlegen, 5 von 100 Fluggästen fliegen noch, um 95% eingebrochen ist in der Krise. Seitdem haben wir, das war Mitte Mai, 11. bis in der Woche vom 11. bis zum 17. Mai, seitdem haben wir wieder Zuwächse. Das ist das Phänomen, das wir eigentlich bei allen Verkehrsmitteln beobachten. Wir haben einen starken Rückgang und danach haben wir wieder einen Anstieg. Es gibt allerdings natürlich Verschiebungen zwischen den Verkehrsmitteln. Wir haben beim Pkw-Verkehr insgesamt einen relativen Bedeutungsgewinn. Wir haben einen starken relativen Bedeutungsgewinn beim Radverkehr. Wir haben zum Beispiel Zahlen von den Zählstellen in Wien zur Verfügung und demnach sind im April 2020 20% mehr Fahrräder gezählt worden an den Zählstellen als im Jahr davor. Jetzt sagt man sich 20%, vielleicht hätte ich mir sogar noch mehr erwartet. Man muss aber berücksichtigen natürlich, dass, wie eingangs angeführt, viele Ziele gar nicht offen waren, viele Wege gar nicht durchgeführt wurden. Fahrradfahrer sind wie alle anderen Leute im Homeoffice gewesen, waren in Kurzarbeit und trotzdem wurden noch 20% mehr Wege gezählt. Also wenn man das hochrechnet auf eine Situation, in der eben alle Ziele erreichbar gewesen wären, weil die Leute auch viel einkaufen gehen können und weil die Büros offen sind beispielsweise, dann wäre der Anstieg noch deutlich stärker ausgeprägt gewesen. Sogar in der Situation dieser Einschränkungen haben wir einen starken Anstieg. Der Leidtragende in Österreich, in Europa, der Entwicklung ist der kollektive Verkehr, der öffentliche Verkehr. Es gibt jetzt eine Erhebung der TU Wien zur Corona-Krise, zu der Wahrnehmung von Verkehrsmitteln, die jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde, also eine sozusagen eine Live-Befragung mehr oder weniger, wo sich zeigt, dass sehr viele Leute subjektiv Bedenken haben, öffentliche Verkehrsmittel zu verwenden. Das ist auch der Eindruck, den man in ganz vielen Gesprächen im privaten Umkreis gewinnt. Es gibt da immer so eine gewisse diffuse Sorge, Angst, in öffentliche Verkehrsmittel einzusteigen. Manche Leute, das ist eine zweiseitige Problematik, vielleicht sogar ein Stück weit, manche Leute stören sich an den Gesichtsschutz, an den Mund-Nasen-Schutz, den sie tragen müssen. Andere Leute ist einfach die Nähe mit fremden Menschen unlieb und so weiter. Was bedeutet das in der Summe, und das ist auch ganz evident, das Fahrgastaufkommen bei eigentlich allen öffentlichen Verkehrsbetrieben zurückgegangen ist. In der Hochphase der Krise wurde auch das Fahrangebot, also die Anzahl der eingesetzten Züge, Busse, öffentlichen Verkehrsmittel zurückgefahren. Hier sind wir wieder beim Fahrplanbetrieb, beim üblichen. Es fahren also wieder gleich viele Fahrzeuge wie vor der Krise, allerdings sind sie schlechter besetzt. Hier auch gibt es wieder in der subjektiven Wahrnehmung, es gibt jetzt keine aktuellsten Zahlen, gibt es auch wieder eine Normalisierung, aber es ist dann doch weniger los als vor der Krise.
Also Flugverkehr massiv abgenommen, öffentlicher Verkehr auch stark zurückgegangen. Der Radverkehr hat dann in Teilen wieder zugenommen, ist auch mehr geworden. Mhm. Die aktive Mobilität ist ja auch wichtig, um die Umwelteffekte des Verkehrs zu reduzieren. Mhm. Die Corona-Krise hat und wird die Treibhausgasemissionen im Verkehrsbereich stark sinken lassen, zwischenzeitlich sinken lassen. Das könnte auf das ganze Jahr 2020 bezogen, je nachdem wie schnell die wirtschaftliche Erholung funktionieren wird, um bis zu -14% weniger sein, Aber diese Emissionen kommen ja wieder, weil sich strukturell bis auf ein paar kleinere Ausnahmen nicht viel geändert hat. Wie hat sich das Zurückfahren in den anderen Bereichen auf die Umwelt generell ausgewirkt, also abseits der CO2-Emissionen, eher was Feinstaub und NOx betrifft?
Also ist es ganz evident, dass auch weniger Pkw gefahren wurde, weniger LKWs gefahren sind. Da haben wir ganz klare Indikatoren dafür. In der Summe wurde weniger konventioneller Treibstoff verbraucht. Wenn ich konventionellen Treibstoff, also Benzin, Diesel, verbrenne, entstehen Treibhausgasemissionen, entstehen verschiedene Luftschadstoffe. Und durch die absolute Abnahme des Pkw- und Lkw-Verkehrs ist eben erstmal weniger emittiert worden. Bei Feinstaub haben wir ein Stück weit eine spezifische Situation, dass Feinstaub stark auch von Wetterphänomenen beeinflusst wird und dass es eine ganze große Vielzahl an verschiedenen Emissionsquellen gibt, auch natürliche Feinstaubquellen und so weiter. Deswegen sehen wir bei Feinstaub kein einheitliches Bild. Wir sehen allerdings bei Stickoxidemissionen sehen wir einen relativ deutlichen Rückgang. Da gibt es beispielsweise Zahlen vom Deutschen Umweltbundesamt, die das ganz klar nachweisen für verschiedene Zählstellen und für verschiedene Bundesländer in Deutschland. Die gehen von bis zu -40% Stickoxidemissionen während der Hochphase der Reduktion des Pkw- und Lkw-Verkehrs aus. Wir haben hier natürlich auch deutlich unterschiedliche Befunde. Es gibt Zählstellen auch in Österreich, an denen mehr Schadstoffe gemessen wurden. Es gibt Zählstellen, also oder Messstellen, an denen weniger Emissionen gemessen wurden. Und es gibt scheinbar stark unterschiedliche räumliche und auch zeitliche Phänomene, dass gerade auch städtische Messstellen, an denen vorher viel öffentlicher Verkehr war, wenig Pkw-Verkehr, dass hier ein Zuwachs an Pkw-Verkehr aufgrund dieses Unwohlseins öffentlicher Verkehrsmittel zu verzeichnen ist, was sich dann auch in Schadstoffemissionen niederschlägt.
Ein wesentlicher Faktor für diese Schadstoffemissionen ist natürlich der Straßenverkehr und da vor allem durch Pkw. Weil es so viele davon gibt. Wie sieht es auf diesem Bereich mit Neuzulassungen aktuell aus? Haben sich die Zahlen da durch die Corona-Krise verändert?
Ja, also die Corona-Krise hat einen ganz enormen Einfluss auf die Zahl der Neuzulassungen. Und zwar haben wir generell ein Minus von 70% verzeichnet in April. Auf Jahressicht gesehen rechnen einige Experten damit, dass es ein Minus von 30-40% bleiben wird. Allerdings hat sich auch gezeigt, dass das batterieelektrische Fahrzeug hier ein geringeres Minus aufweist. Also im April waren es etwa 9% gegenüber April 2019. Beim konventionellen Fahrzeug ist das Minus dann doch schon deutlich größer, das sind etwa 47%. Das ist natürlich zu einem Stück auch ein statistischer Effekt, weil natürlich E-PKWs häufig zeitversetzt ausgeliefert werden. Generell allerdings ist es sicherlich so, dass man auch hier sehen kann, also im dass wir da deutlich eine geringere Auswirkung der batterieelektrischen Fahrzeuge bei den Neuzulassungen durch die Corona-Krise gesehen haben. Was sich schon zeigen könnte, ist, es sind ja jetzt unsichere Zeiten oder für manche Unternehmen auch schwierigere Zeiten. Es wird sich erst in der Zukunft zeigen, wie sich das weiter auswirken wird bei den Neuzulassungen von E-Fahrzeugen. Also es könnte schon passieren, dass der ein oder andere Unternehmer sich vielleicht für Neuanschaffungen jetzt nicht mehr begeistern lassen will oder die zumindest aufschiebt. Wir sehen auch, die Automobilindustrie hat gerade sehr schwierige Zeiten. Sie war schon vor der Corona-Krise ein bisschen angeschlagen sozusagen, also nicht zuletzt wegen strengeren Vorschriften. Hatten wir auch das Problem des Imageverlusts, der hohe gesellschaftliche Druck, der Industrie zu schaffen gemacht hat. Und die Verkaufszahlen waren jetzt nicht die besten, außer am chinesischen Markt. Aber in der Krise ist der Neuwagenmarkt natürlich komplett eingebrochen. Und auch für diese Unternehmen gilt ein schwieriges wirtschaftliches Umfeld, ist oft aus Sicht des Unternehmens nicht ideal für hohe Investitionen. Und hier werden wir gespannt sein, was sich in dieser Branche noch so tun wird dieses Jahr.
Gut, die Konjunkturpakete werden da sicher auch nachzuhelfen wissen, was die Beanreizung von Investitionen in saubere Fuhrparks betrifft. Deutschland hat da jetzt ein Konjunkturpaket aufgelegt und nochmal die Prämie für Elektromobilität erhöht. Keine Abwrackprämien für Verbrenner vorgesehen. Also das geht schon mal in eine klimafreundlichere Richtung. Wenn wir nochmal zurückspringen zur Corona-Krise, Christoph, das Mobilitätsverhalten hat sich verändert, ja. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz einen Einblick geben, wie sich der Radverkehr verändert hat. Der gilt ja auch als wesentlicher Aspekt dafür, klimafreundlich sich fortzubewegen und uns dann einen Ausblick zu geben für die Zeit nach der Corona-Krise, jetzt wo die Containment-Maßnahmen wieder gelockert worden sind. Was glaubst du, kann dieses Momentum dann auch für aktive Mobilität gehalten werden?
Mobilitätsverhalten, also die Verkehrsmittelwahl und die Zielwahl im Wesentlichen sind ja emotionale Themen, aber es sind auch ein Stück weit reaktionale Themen. Es gibt bestimmte Strukturen, beispielsweise gibt es Fahrradinfrastruktur, gibt es ein öffentliches Verkehrsangebot, besitze ich ein Fahrrad, besitze ich ein Auto, die Strukturen, die bestimmtes Verhalten dann nahelegen. Wir haben, wie ich vorher angesprochen hatte, wir haben in den Zählstellen in Wien haben einen starken Anstieg am Radverkehrsaufkommen. Das liegt vielleicht auch ein Stück weit dran, dass weniger Autos insgesamt auf der Straße waren, sich deswegen mehr Leute sicher gefühlt haben. Wir haben ein paar ganz innovative, kreative Maßnahmen. Wir haben die Pop-up-Radwege in Wien, gerade in der Pratestraße, wo dann Fahrstreifen gesperrt wurden für den Pkw-Verkehr, es Bodenmarkierungen gab und dann Leute mit dem Fahrrad fahren konnten. Die Hoffnung ist, dass ein paar wenigstens der Leute, die das neue Verhalten jetzt ausprobiert haben, die jetzt eben mit dem Fahrrad bestimmte Ziele angefahren sind, die das Fahrrad mal genutzt haben in der Stadt, auch beim Fahrrad bleiben. Das Problem natürlich ist eben, dass die Infrastruktur auch bedingt, wie Leute unterwegs sind, und die Radinfrastruktur ist in vielen Städten in Österreich, gerade in Wien, aber auch überörtlich, wenn wir zum Beispiel über Highways, also Radhighways reden, also Schnellfahrstrecken für Fahrräder, relativ schlecht ausgebaut. Es ist häufig unsicher, gibt es kein geschlossenes Radwegenetz, es gibt zu wenig Abstellanlagen an bestimmten Punkten wie Bahnhöfen. In der Summe nutzen weniger Leute das Fahrrad, als es vielleicht wünschenswert wäre. Und die Strukturen sind jetzt ja durch die Krise nicht geändert worden. Das bedeutet eben, dieses Hoch am Fahrrad oder der Fahrradnutzung wird vermutlich wieder ein Stück weit zurückgehen. Die Hoffnung ist, dass eben verschiedene Leute jetzt sich durch das Neue, durch das Ausprobierte, durch das persönlich Erfahrene auch ein Stück weit überzeugen lassen. Es gibt da sehr viele verhaltenstheoretische Konzepte dazu, dass ich, wenn ich ein Mobilitätsverhalten ändern möchte oder generell ein Verhalten ändern möchte, dass ich dann erstmal irgendwas ausprobieren muss. Erst muss ich mich damit beschäftigen, ich muss Informationen sammeln, ich rede vielleicht mit anderen Leuten drüber, ich muss ein Bewusstsein bilden, dass ich irgendwas ändern möchte. Und wir wissen aus relativ vielen Untersuchungen, dass viele Leute das schon eigentlich die Stufe schon genommen haben. Es gibt ein großes Bewusstsein für die Klimawirksamkeit von Verkehr in der Bevölkerung. Es gibt da auch einen Willen, einen Wunsch, was am eigenen Verhalten zu ändern. Also diese erste Stufe, ich bilde erstmal ein Bewusstsein aus, die ist genommen worden von vielen Leuten. Und jetzt kann man die Krise ein Stück weit auch so interpretieren, dass es die zweite Stufe war. Ich probiere auch einfach wirklich mal was aus. Ich probiere mal, wie fühle ich mich denn auf dem Fahrrad? Ist es sicher? Ist es angenehm? Ist es komfortabel? Und die dritte Stufe wäre eben, dass ich aus diesem versuchsweise umgesetzten Mobilitätsverhalten eine neue Gewohnheit herausbildet. Und da sind wir jetzt natürlich gerade in der Gunstphase. Jetzt ist natürlich das Wetter wieder schlechter geworden. Wir haben relativ viel Niederschlag in Österreich oder auf jeden Fall in Teilen von Österreich. Aber trotzdem kommt jetzt der Sommer und es wird prinzipiell wärmer und das ist so eine lange, lange Gunstphase. Erst wenig Pkw-Verkehr, freie Straßen ausprobieren, jetzt eine Gunstphase fürs Fahrradfahren vom Wetter her, dass sich dann eben viele Leute überzeugen lassen, wirklich aktiv mobil zu sein und mögliche Einbrüche bei der öffentlichen Verkehrsnutzung dann reduziert werden.
Das heißt, damit sich die aktive Mobilität tatsächlich breit machen kann, braucht es auch die entsprechende Infrastruktur, muss an der geschraubt werden. Ich glaube, das ist ja auch schon einer der wenigen Punkte des Konjunkturpakets in Österreich, die bekannt sind, dass das ein wesentlicher Aspekt sein soll. Die Budgetmittel für den Ausbau der Radinfrastruktur sind ja sehr stark erhöht worden und da wird sicher nicht morgen, sondern wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren. Ja.
Genau, es gibt aber auch jetzt auf europäischer Ebene gibt es sehr gute Beispiele, sehr schöne Beispiele aus Brüssel, aus Mailand, dass großflächig beispielsweise Innenstädte in Brüssel, das gesamte Gebiet innerhalb vom Ring als Begegnungszone, wir kennen das aus österreichischen Städten auch, also als eine Zone, ein Verkehrsraum, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind und die Durchschnittsgeschwindigkeit begrenzt ist auf 20, auf 30 km/h. dass da sozusagen Experimentierräume für neue Mobilität geschaffen werden oder für neue Mobilitätsmuster. Und da braucht es zuerst mal gar keinen Umbau, sonst werden einfach bestimmte Bereiche abgesperrt oder neu geregelt. Und eine Verkehrsregelung ist immer leichter umzusetzen als ein Infrastrukturbau. Da gibt es sehr überzeugende Beispiele aus anderen Ländern, die jetzt auch erstmal probehalber eingeführt werden. Aber sowas probehalber eingeführt, das kann sich ja natürlich auch verstetigen.
Monika, wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, im Grunde ist es natürlich so, dass wir eine Prognose für die Entwicklung des Verkehrsaufkommens, insbesondere nach Verkehrsmitteln, das ist immer schwierig, das fällt aber der Wissenschaft immer schon schwer, also das ist jetzt nichts Neues oder nichts Corona-Krisenspezifisches. Generell glaube ich aber schon, dass es zulässig ist, zu vermuten, dass sich zwar kurzfristig aus Angst vor einer Ansteckung beispielsweise der öffentliche Verkehr für gerade die alltäglichen Wege, also beispielsweise den Arbeitsweg, zwar noch etwas schwerer tun wird, aber mittelfristig wird sich das, glaube ich, auch wieder beruhigen. Und zwar insbesondere eben bei Wegen, die für die Arbeit notwendig sind und die beispielsweise in eine größere Stadt oder so führen. Und zwar, warum glaube ich das? Die Kosten für den Arbeitsweg, wenn man sie mit dem Auto statt mit dem öffentlichen Verkehr zurücklegt, sind natürlich deutlich höher. Dann war zwar während der Corona-Phase die Stellplatzsituation in den Städten und die Stellplatzbewirtschaftung ausgesetzt und somit eine günstige Stellplatzsituation vorzufinden.
Sprich, allerdings, man hat sich überall hinstellen können, wo man eigentlich wollte.
Richtig, das heißt, und auch Kurzparkzonen waren nicht mehr gültig. Ja. Auch das ändert sich natürlich, hat sich schon geändert in den allermeisten Städten. Und das macht natürlich die Situation für den Pendelnden mit dem PKW, mit dem eigenen, natürlich deutlich schwieriger. Und es ist natürlich die Kostenfrage. Und schlussendlich wird man sich am Ende des Jahres fragen wollen, wofür gebe ich mein Geld aus? Möchte ich es ausgeben fürs Pendeln mit dem Auto oder möchte ich vielleicht in den Urlaub fahren?
Und na gut, die Benzin- und Dieselpreise sind aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau. Also das spricht wahrscheinlich auch nicht gerade für die Wahl des öffentlichen Verkehrsmittels. Ja.
Aber selbst dann, also der öffentliche Verkehr ist eigentlich, wenn man es alles zusammenrechnet, was man rechnen müsste, also ist einfach konkurrenzlos billig im Vergleich zum PKW. Das stimmt schon. Also ich glaube, die Angst ist vielleicht das, was die Leute heute noch oder kurzfristig noch anhält, sozusagen da mehr Geld zu investieren. Aber mittelfristig glaube ich, dass das dass dieser Effekt verpufft und dass es wieder zurückkommen wird zu einer ähnlichen Situation wie vor der Krise. Es gibt aber natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die befürchten, dass der Imageverlust des öffentlichen Verkehrs doch deutlich größer ist und dass sich der öffentliche Verkehr deswegen doch deutlich schwerer tun wird. Künftig. Auch spannend finde ich, was man vielleicht jetzt nicht so mitgekriegt hat, weil eben Corona so ein alles dominierendes Thema war. Aber seit 5. Mai diesen Jahres gibt es jetzt auch eine Auto-Abo-Plattform in Österreich, die auf den Markt gekommen ist. Viva la Car heißt diese Plattform. Da hat es ein Stuttgarter gegründet. Und da geht es ja darum, dass Autohändler ihre jungen Gebrauchtwagen sozusagen hier anbieten können. Und die Idee ist, nicht das Fahrzeug zu kaufen, sondern es zu mieten. Und das aber, wie im großen Unterschied zu anderen Autovermietungen wie Sixt oder Hertz, nicht, weil man das Fahrzeug ganz kurzfristig, beispielsweise im Urlaub oder so, in einem anderen Land mieten möchte, sondern für den alltäglichen Gebrauch zu mieten. Und das auch noch verknüpft mit einer recht kurzen Kündigungsfrist ermöglicht es relativ flexibel, auch wieder auf das Auto zu verzichten. Und das wird noch spannend, ob sich das nicht insbesondere auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen mit der Corona-Krise, wie sich das dann künftig entwickeln wird in der im Mobilitätsverhalten der Personen.
Okay. Christoph, ein Auto nicht zu besitzen, sondern per Leasing zu haben oder sich zu mieten, ist ja oft auch in Unternehmen gang und gäbe, wenn es um deren Flotten geht. Welche Möglichkeiten hat ein Unternehmen jetzt für eine Fuhrparkumstellung beziehungsweise auch vielleicht diese Phase der Krise zu nutzen, um sich da damit auseinanderzusetzen?
sind jetzt natürlich in einer Stück weit schwierigen Situation. Also die Monika hat natürlich recht, es wird sich vieles wieder normalisieren. Die Frage ist, was passiert denn, wenn der Anteil der der öffentlichen Verkehrsmittelnutzung am Model Split, also die Aufteilung auf die Verkehrsmittel, um 3 Prozentpunkte in Wien beispielsweise niedriger ist, dann bedeutet das Hunderttausende von zusätzlichen Wegen oder von Wegen, die mit anderen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden, und viele werden dann natürlich dann doch mit dem Pkw zurückgelegt. Was bedeutet das für Unternehmen? Dass viele ihrer Mitarbeiterinnen mit dem Pkw zur Arbeit kommen. Das bedeutet wieder, dass man Parkplätze schaffen muss oder dass man Parkplätze vorhalten muss, und Parkplätze sind einfach sehr, sehr teuer. Und die Frage ist, ob Unternehmen nicht jetzt Maßnahmen ergreifen können, um diese meiner Meinung nach drohende Gefahr, dass der ÖV dauerhaft ein Stück weit an seiner Relevanz verliert, dieser Gefahr zu begegnen und gleichzeitig vielleicht den Umstieg auf aktive Mobilität, gerade eben auf das Radfahren, zu unterstützen. Da gibt es einfach sehr überzeugende Beispiele aus Österreich, in dem Unternehmen eine sehr gute Fahrradinfrastruktur geschaffen haben, Fahrradabstellanlagen, Duschen, Umkleideräume und so weiter, Lademöglichkeiten für E-Bikes. Es gibt jetzt gerade den Versuch, Jobräder stärker zu forcieren, dass eben das Unternehmen dem Mitarbeiter ein Fahrrad zur Verfügung stellt. Da kann es dann auch durchaus um relevante Summen gehen, wenn es um Pedelecs geht, um E-Bikes. Da können die Unternehmen, kann jedes Unternehmen für sich prüfen, wäre das nicht vielleicht eine Möglichkeit? Das ist ein großer Beitrag zur Mobilitätswende, auch zur Gesundheit der Mitarbeiter, insgesamt sehr überzeugend. Es gibt andere Möglichkeiten. Es gibt gerade vielleicht ein Zeitfenster, in dem man über die Forcierung von Mitfahrbörsen im Unternehmen reden kann. Es ist ja häufig so, dass die Wege der Mitarbeiter zum Unternehmen relativ gleich sind und dass viele Mitarbeiter aus einem Ort anreisen und zur selben Zeit natürlich am Unternehmensstandort sein müssen. Und jeder fährt aber mit dem eigenen Auto, und das ist ja gar nicht notwendig. Man kann ja auch gemeinsam fahren. In Hinsicht auf Corona ist der Vorteil, oder auf mögliche Infektionen ist der Vorteil, dass ich nicht eben mit fremden Leuten, sondern mit den Leuten, mit denen ich sowieso am Arbeitsplatz zusammen bin, dass ich mit denen dann auch das Auto teile und dadurch keine zusätzliche Infektionsgefahr habe, gleichzeitig aber Kosten spare, jeder einzelne Mitarbeiter spart Kosten. In Hinsicht auf den öffentlichen Verkehr gibt es die Möglichkeit von Jobtickets. Das sind also Jahresfahrkarten, die vom Unternehmen den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden. Der Mitarbeiter muss dafür keinen Sachbezug bezahlen. Das Unternehmen kann die Ausgaben steuerlich geltend machen als Betriebsausgabe. Ist auch eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, um eine Gefahr des Einbruchs zum ÖV zu entgegnen oder dem was gegenüberzustellen. Es gibt jetzt gerade, wir machen ja das Dachmanagement von Klimaaktiv, von Österreichs großem Klimaschutzprogramm im Auftrag vom Klimaschutzministerium, und sind da sehr nahe auch an den Unternehmen, die Beratungsdienstleistungen durchführen. Da gibt es weitere Maßnahmen, die man umsetzen kann als Unternehmen, auf mobilitätsmanagement.at. Wir als Österreichische Energieagentur beraten auch sehr gerne in der konzeptionellen Phase. Gerade Flottenumstellungen, Elektrifizierung, vielleicht auch das Thema Wasserstoff sind Themen, die gerade jetzt auch vielleicht eine große Relevanz haben, weil sich ja Dinge eh ändern in der Krise, und es gibt Möglichkeiten, auch Flottenzusammensetzung zu adaptieren. Wir wissen aus der Beratungstätigkeit von unserem vom Programm Durchführenden, dass es gerade bei Unternehmen, gerade auch bei Kommunen jetzt gerade durchaus sehr ambitionierte Versuche gibt, die Flotten umzustellen. Und es ist ganz spannend, was da jetzt gerade passiert und was sich da in näherer Zukunft tun wird.
Das ist ein super Gedanke eigentlich. In der Corona-Krise ändert sich ja sowieso alles. Das heißt, man könnte das durchaus auch zum Anlass nehmen, ein bisschen langfristigere Weichen zu stellen, um da zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Bei Petajoule stellen wir regelmäßig auch eine Zahl, einen Artikel, eine neue Studie, eine Website oder was auch immer vor, das wir unseren ZuhörerInnen gerne empfehlen würden. Das ist das Fundstück der Woche. Monika, beginnen wir bei dir. Hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
Ja, habe ich. Zum Thema autonomen Fahren ist mein Fundstück. Und zwar gab es im Handelsblatt am 7.6. jetzt einen Artikel aus Deutschland eben autonomes Fahren soll kommen, doch es droht ein Wust an Bürokratie und Verboten. Das ist der Titel dieses Artikels. Ganz spannend finde ich es, weil autonomes Fahren ja natürlich viele verschiedene Perspektiven hat. Das war eines der großen Hype-Themen im Verkehrsbereich. Dann ist es jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden. Allerdings bedeutet das nicht, dass nicht daran gearbeitet wird. Es wird sehr intensiv daran gearbeitet und dieser Artikel zeigt die Perspektive des deutschen Bundesverkehrsministeriums, das sich nämlich mit den rechtlichen Voraussetzungen für die vollautonomen Fahrzeuge auf geeigneten Infrastrukturen beschäftigt hat. Spannend, insbesondere auch, weil da unter anderem das Thema thematisiert wird, wer künftig denn welche Haftungsregelungen sozusagen vorfinden wird, sind Hersteller, die jetzt dann stärker in die Pflicht genommen werden oder diejenigen, die das Fahrzeug einsetzen. Und dieses Papier vom deutschen Bundesverkehrsministerium zeigt scheinbar eine sehr starke Einbindung der Mobilitätsdienstleister, wenn sie solche Fahrzeuge einsetzen. Und passend dazu möchte ich auch auf den Campus Report der Uni Heidelberg aufmerksam machen, der im Februar 2020 mit zwei Teilen auch zum autonomen Fahren herausgekommen ist. Ganz spannend dazu zu hören, was sich aktuell in diesem Themenbereich so tut.
Mhm. Autonomes Fahren, also eine ganz große Hoffnung von mir. Ich fahre gar nicht gerne mit dem Auto, brauche es aber doch hin und wieder und freue mich schon riesig drauf, wenn ich nicht mehr selbst lenken muss, sondern dass eine Maschine für mich macht. Also ich setze da sehr viel drauf. Christoph, hast du uns ein Fundstück mitgebracht?
Ich bin letztens gestolpert über den Lkw-Maut-Fahrleistungsindex. Das ist eine Kennzahl, die vom Bundesamt für Güterverkehr in Deutschland berechnet wird. Und zwar wird gemessen, die Autobahnnutzung in Deutschland ist ja auch mautpflichtig, es wird gemessen bei Lkws mit mindestens 4 Achsen, wie viel Fahrleistung im hochrangigen Straßennetz oder auf mautpflichtigen Straßen diese Lkws erbringen. Und es ist im gleitenden Durchschnitt, ist der Wert immer ungefähr bei 115 gelegen. Ist dann in der Krise eingebrochen auf einen Wert in der Größenordnung von 85 bis Mitte Mai. Und seit Mitte Mai gibt es eine ganz starke Erholung. Am 31.05. wurde veröffentlicht der Wert mit 105, also verglichen mit 115 historisch, 105 schon relativ hoch wieder und ist seitdem wohl weiter angestiegen. Und das Interessante ist, dass es eben eine sehr aktuelle Zahl ist, die auch eng korreliert ist. Das lässt sich in der historischen Betrachtung zeigen, eng korreliert ist mit der industriellen Produktion. Also wenn sich der Fahrleistungsindex ändert, dann ändert sich auch die Produktion, beziehungsweise wenn sich die Produktion ändert, vermutlich so ist die Korrelation, dann ändert sich auch der Fahrleistungsindex. Und es zeigt einfach, dass sich auf deutschen Autobahnen und in deutschen Unternehmen, produzierenden Unternehmen, auch europäischen Unternehmen wieder sehr viel tut und wir ein Stück weit dieses Tief der Krise wohl durchschritten haben.
Wer gibt diesen Index heraus?
Das Bundesamt für Güterverkehr in Deutschland gemeinsam mit dem Deutschen Statistischen Bundesamt.
Okay. Wir werden für jene, die es interessiert, einen Link in den Shownotes zur Verfügung stellen. Links gibt es dann auch zum Campus Report bzw. zum Artikel im Handelsblatt. Ich habe auch noch ein Fundstück mitgebracht. Es ist eine neue Studie von Prognos. Prognos hat im Auftrag des deutschen Wirtschaftsministeriums, das ja auch für Energie zuständig ist, eine Studie durchgeführt und zwar zum Thema Wasserstoff. Genauer gesagt geht es darum, die Kosten- und Transformationspfade für strombasierte Energieträger zu untersuchen. Strombasierte Energieträger sind in erster Linie Wasserstoff, beziehungsweise dann von Wasserstoff ausgehend Methan oder flüssige Kraftstoffe, die in weiteren Schritten aus Wasserstoff und mit einer zugesetzten Kohlenstoffquelle, also CO2, meistens dann erzeugt werden. Tolle Studie, die aus meiner Sicht sehr interessante Ergebnisse hat. Ich werde jetzt ein paar vorstellen. Man ist zum Schluss gekommen, dass auch bei steigenden Preisen für fossile Energieträger, sofern es die jetzt dann bald mal wieder gibt, und sinkenden Produktionskosten für strombasierte Energieträger, Wasserstoff, Methan und Kraftstoffe vergleichsweise teurer bleiben, sofern die emissionsarm über erneuerbare Energieträger hergestellt werden. Die Bereitstellung kostet beim Endverbraucher also über die gesamte Lieferkette beim Wasserstoff zum Beispiel für das Jahr 2030 im Schnitt 20 Cent pro Kilowattstunde. 20 Cent pro Kilowattstunde. Fossile Kraftstoffe wie der Benzin oder Diesel kommen heute im Vergleich auf 5 Cent pro Kilowattstunde, also ein Viertel, durchaus ein großer Unterschied. Prognos hat außerdem Kosten für verschiedene Versorgungsrouten analysiert, an zwei Standorten in Deutschland und stellvertretend für einen Standort in der MENA-Region, also in Nahost und Nordafrika. Die Gestehungskosten von Wasserstoff in dieser MENA-Region sind natürlich geringer als jene in Deutschland, weil es höhere Volllaststunden bei erneuerbaren Stromerzeugung gibt, das auch günstiger hergestellt werden kann dadurch. Aber der Kostenvorteil wird durch höhere Transportkosten aus diesen Regionen nach Zentraleuropa nahezu kompensiert. Das heißt, ökonomisch macht es dann kaum einen Unterschied, ob der Wasserstoff hier oder dort produziert wird. Zur Produktion von grünem Wasserstoff braucht man natürlich grünen Strom. Die Möglichkeit, im Inland Wasserstoff zu produzieren, hängt stark von der Verfügbarkeit von grünem Strom ab. Und Prognos hat abgeschätzt, dass 2030 eine Erzeugung in Deutschland von maximal ca. 16 Terawattstunden grünem Wasserstoff möglich sein wird. Das sind umgerechnet rund 480.000 Tonnen Wasserstoff pro Jahr. Und das ist nur eine Spur mehr als das, was in Österreich für die Umstellung der Eisen- und Stahlerzeugung auf Wasserstoff notwendig ist, unter Beibehaltung des aktuellen Outputs. So, und dann noch ein letzter Punkt. Prognos hat sich auch noch angesehen, wo Wasserstoff seine Anwendung finden könnte. Natürlich mit rein deutscher Brille. Relativ schnell könnte und sollte Wasserstoff, wenn es nach Prognos geht, in öffentlichen Bussen und Zügen eingesetzt werden. Soviel ich weiß, hat die Wien Energie bzw. die Wiener Linien gemeinsam mit der Wien Energie da gerade ein Projekt für einen Wasserstoffbus gestartet, aber auch in Zügen, um Dieselloks auf nicht elektrifizierten Strecken zu ersetzen. Im schweren Lkw-Bereich sind strombasierte Energieträger eine Option, ja, sagen die Studienautoren, allerdings erst, wenn geklärt ist, ob Oberleitungen nicht volkswirtschaftlich eigentlich besser sind. Sehr wohl in Frage kommen aus Sicht von Prognos auch Raffinerien, die ja heute schon in großem Stil Wasserstoff auf Erdgasbasis einsetzen. Dieser graue Wasserstoff, wie man ihn nennt, könnte und sollte durch strombasierten Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien ersetzt werden. Und das ist auch relativ kurzfristig möglich. Langfristig interessant ist dann auch noch der Einsatz in der Chemieindustrie, zum Beispiel für die Produktion von Ammoniak. Und wie schon gesagt, bei der Stahlerzeugung in Form von synthetischen Kraftstoffen im Flugverkehr, wo es ja kaum Alternativen für emissionsarmen Betrieb gibt. Weil es in den Bereichen Raumwärme und Pkw-Verkehr deutlich effizientere und günstigere Alternativen gibt. Schon heute sollten strombasierte Energieträger dort eher nicht eingesetzt werden, meinten auch die Autoren. Da schließt sich auch der Kreis zu unserem heutigen Mobilitätsthema. Wir haben darüber gesprochen, wie sich unser Mobilitätsverhalten während der akuten Phase des Lockdowns verändert hat, dass es durchaus die Befürchtung gibt, dass der öffentliche Verkehr reduziert aus dieser Phase herausgehen könnte, aber dass es auch zarte Blüten der Hoffnung gibt, dass die Corona-Krise mittelfristig dazu führen könnte, dass mit dem verstärkten Radverkehr durchaus auch eine emissionsfreie Form der Fortbewegung an Boden gewinnt. Ich sage danke an Monika und Christoph für ihre Einschätzungen und Expertisen. Vielen Dank fürs Kommen.
Dankeschön.
Besten Dank.
Das war's für heute von uns. Wer es bis hierher geschafft hat, bekommt mit besonders vielen Karma-Punkten heute nach Hause. Bis zum nächsten Mal bei Peter Schul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.